RD.
In 22 Tagen Weihnachten, aber bei Volkswagen brennt der Baum.
Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen, gestern bei Warnstreik und Kundgebung in Wolfsburg. Flächendeckende Warnstreiks bei Volkswagen. Etwa 66.000 Beschäftigte haben sich laut IG Metall beteiligt und in fast allen deutschen VW-Werken gegen die Sparpläne des Konzerns protestiert. Das ist ein Thema heute in den NDR-Info-Standpunkten. Zuerst sprechen wir aber über den Besuch des Kanzlers in Kiew. Heute ist Dienstag, der 3. Dezember. Mein Name ist Petra Mittermeier. Herzlich willkommen. Das erste Mal seit 2,5 Jahren ist Bundeskanzler Scholz nach Kiew gereist. Er sagte Präsident Selenskyj zu, dass sich die Ukraine weiter auf Deutschland verlassen kann. Noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr sollen weitere Waffen geliefert werden, zum Beispiel Panzer, Raketen und Flugabwehrsysteme. Der Besuch des Kanzlers sei mehr als ein Fototermin, meint unsere Gastautorin Beatrice Achterberg, Politikredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin.
Es ist ein Balanceakt, der all die inneren Widersprüche seiner Kanzlerschaft in sich trägt. Auf der einen Seite steht da das Bekenntnis zur Ukraine. Solange wie nötig, lautet das Mantra der Bundesregierung. Militärische und finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe. Deutschland hat sich verpflichtet, in diesem Konflikt fest an der Seite Kiews zu stehen. Doch wie lange ist so lange, wenn zu Hause der Druck wächst? Die SPD, Scholz' eigene Partei, kämpft mit ihrer pazifistischen Tradition, in der das Wort Krieg noch immer ein Schreckgespenst ist. Und dann ist da das Stimmungsbarometer in der Bevölkerung. Die AfD und die Wagenknecht-Partei haben die kriegsmüden Wähler längst für sich entdeckt. Zwischen diesen Fronten laviert Scholz. Ein Politiker, der für seine Nüchternheit bekannt ist, der sich aber gerade deswegen schwer tut, leidenschaftliche Überzeugungen zu vermitteln. Wie will er all diese Erwartungen vereinen? Für die Ukraine muss er entschlossen wirken, ein Verbündeter, der sich nicht wegduckt. Für seine Partei muss er vermitteln, dass Unterstützung nicht gleichbedeutend mit Kriegsbegeisterung ist. Und für die Wähler zu Hause? Vielleicht hofft Scholz darauf, dass sein Markenzeichen, die ruhige Sachlichkeit, auch diesmal trägt. Doch ob man mit dieser abwartenden Besonnenheit wirklich punkten kann, ist fraglich. Am Ende wird diese Reise zeigen, ob Scholz die Widersprüche seiner Politik besser beherrscht, als sie ihn. Sicher ist, mit jedem Tag, den der Krieg andauert, wird das Dilemma größer und die Antworten schwerer.
Die Meinung von Beatrice Achterberg von der Neuen Zürcher Zeitung. Peter Sawicki vom Deutschlandfunk meint, dass sich Scholz mit seinem Besuch in Kiew als immer noch relevanter Akteur in der Weltpolitik darstellen wollte.
Die Zeiten, in denen reine Solidaritätsbesuche in der Ukraine noch als willkommene symbolische Geste wahrgenommen wurden, sind längst vorbei. Was für das militärisch und politisch zunehmend unter Druck stehende Land derzeit wirklich zählt, sind konkrete Schritte praktischer Unterstützung. Nichts davon trifft auf die Reise von Olaf Scholz in die ukrainische Hauptstadt zu. Sein erst zweiter Besuch seit dem Einmarsch der russischen Invasoren lässt vermuten, wie weit sich der Kanzler emotional von der Ukraine entfernt hat.
Die Süddeutsche Zeitung schaut in ihrem Kommentar auf die Rolle der Ukraine im Bundestagswahlkampf.
Zu den vielen Disziplinen der Scholz-Merz-Rivalität gehört jene, vor dem jeweils anderen in die Ukraine zu reisen. Nach Kriegsbeginn 2022 war es Merz. Jetzt, nach Wahlkampfbeginn, ist es Scholz gelungen, eine neue Demütigung zu vermeiden. Leider macht der Wahlkampf seine Wettbewerber aber auch schnell zu Karikaturen. Glaubt man Scholz, ist Merz in Fragen von Krieg und Frieden so urteilsfähig, wie ein Heißsporn eben ist, wenn er russisch Roulette spielt. Merz wiederum behauptet, die SPD habe schon immer opportunistisch die Kriegsangst der Deutschen geschürt. Mit Blick auf das Leid in der Ukraine wirken diese Übertreibungen bestenfalls geschmacklos.
Kommen wir zur Lage bei Volkswagen. Es könnte der härteste Tarifkampf werden, den VW je gesehen hat. Das meinen Gewerkschaft und Betriebsrat. Zehntausende Beschäftigte protestieren gegen die Sparpläne der Konzernspitze. Die Taz aus Berlin sieht die Schuld für die Eskalation des Arbeitskampfes im Vorstand.
Von Anfang an setzte das Management auf größtmögliche Eskalation. Es droht mit Massenentlassungen und Werkschließungen. Sogar Lohnkürzungen im zweistelligen Prozentbereich sind kein Tabu mehr. Als ob es die einfachen Beschäftigten gewesen wären, die den Konzern mit zu langem Zögern bei der Elektromobilität sowie dem Dieselgate gegen die Wand fuhren. Und als ob reine Lohndrückerei den Autobauer retten würde – und es in Zeiten der Transformation nicht vor allem einer tragfähigen Zukunftsvision bedarf.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordert in der VW-Krise die Politik zum Handeln auf.
An Einschnitten führt kein Weg vorbei. Der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume muss gegensteuern. Doch noch wichtiger wäre, dass die Politik sich endlich dazu durchringt, ihren Einfluss auf den Konzern zu verringern. Über Jahre wurden Einsparungen verschleppt, auch weil sich der Großaktionär Niedersachsen im Gespann mit der IG Metall dagegen wehrte. Hätte VW früher umgesteuert, wäre die Not jetzt weniger groß. Ebenso wie die Unsicherheit der Beschäftigten.
Nächsten Montag sollen die Tarifgespräche bei VW weitergehen. Die Neue Osnabrücker Zeitung befasst sich mit der Frage, warum sich in den Verhandlungen bisher so wenig bewegt hat.
Es drängt sich der Eindruck auf, weil beide Seiten nicht den gleichen Zeithorizont haben. Für die Arbeitnehmerseite geht es um den vorübergehenden Lohnverzicht. Der Vorstand aber hat die Werksschließungen ja nicht ins Spiel gebracht, um bloß das aktuelle Finanzloch zu schließen, sondern weil das Problem der Überkapazitäten ein dauerhaftes ist. Wie viele Werke braucht VW dann noch, wenn sich die Absatzzahlen auf einem niedrigeren Niveau einpendeln? Das ist eine Frage, die sich nicht damit beantworten lässt, dass man sie einfach zum Tabu erklärt. Denn sie wird immer wieder auf den Tisch kommen. Besser, man befasst sich früh genug mit ihr.
Und das waren die NDR-Info-Standpunkte für heute. Morgen kommt die neue Ausgabe. Gerne den Podcast abonnieren. Das geht zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen schönen Dienstag wünscht Petra Mittermeier.
Ein Podcast von NDR-Info.